Deutschlandfunk Doku-Serien.
Tirana im März 2023. Es ist früher Abend, Rush Hour. Ilya sitzt in seinem Auto. Er hat es so geparkt, dass er den Eingang des großen Hauses gegenüber im Blick hat. Es ist ein Ministeriumsgebäude. Ilya ist angespannt, denn er wartet auf einen Informanten, der Peroni noch von früher kennt. Aus der Zeit, als es so aussah, als ob der spätere Callcenter-Chef ganz legal Karriere machen würde. Ein junger, gut gekleideter Mann kommt auf Ilyas Auto zu und steigt ein. Der Mann arbeitet heute für die Regierung Albaniens und wenn nicht irgendwas ziemlich schiefgelaufen wäre, könnten er und Peroni Kollegen sein. Denn nach dem Studium haben die beiden viel Zeit miteinander verbracht, in der Jugendorganisation der Sozialistischen Partei Albaniens, FRESH. Aber der Reihe nach. Nachdem Ilya und Franziska die Videos von Peroni und seinen MitarbeiterInnen im Internet gefunden haben, sind sie angefixt. Sie wollen mehr über den Chef des betrügerischen Callcenters erfahren. Im Juli 2022 wurde Peroni wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrug zu 5 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt. In der Anklageschrift findet sich eine lange Liste mit Namen der Opfer. Die Nachnamen sind geschwärzt. Gudrun hat 250 Euro verloren. Anke 1.700. Bernhard 12.000. Ingolf 64.000. Ute 97.000. Karl-Peter 203.000 Euro. In der Liste unter dem Aktenzeichen L1C08 steht auch der Name Günther. 1.118.500 Euro. Von März 2017 bis März 2021, also in 4 Jahren, hat Peroni laut Gericht einen Schaden von 4 Millionen Euro verursacht. Der geschätzte Gesamtschaden, den das Callcenter weltweit verursacht haben soll, liegt allerdings viel höher, bei 20 Millionen. Aber vor Gericht werden nur die Summen verhandelt, die von Opfern auch tatsächlich angezeigt wurden. Hellfeldschaden nennt sich das. Diese Taten gesteht Peroni auch vor Gericht. Zu Auftraggebern und Hintermännern schweigt er allerdings. Wobei, eine Sache hat Peroni schon gesagt. Als der Richter ihn fragt, welchen Beruf er ausübt, sagt er: Ich bin Journalist. Für den Deutschlandfunk und Ö1. Ich bin Anna Seibt und das ist Call Me Günther. Die Geschichte einer Telefonfreundschaft und der milliardenschweren Betrugsmasche dahinter. Von Franziska Tschinderle und Ilya Zuko. Folge 4: Ein Gangster mit Ambitionen. Peroni soll also ein Kollege sein. Das widerspricht so ziemlich allen Gangsterstereotypen, die wir bis dahin im Kopf hatten. Vor Gericht gibt Peroni an, dass er eine Ausbildung als Journalist hat. Das steht so auch auf seinem LinkedIn-Profil. Studium von 2006 bis 2012, Kommunikation und Medien an der Universität Tirana.
The thing is, for research, to be honest, in investigative research, I'm looking into the biography of a guy that used to study journalism there 10 years ago. So he's not really our generation, but a bit older. And nobody knows him, or at least everyone pretends they don't know him. And I didn't find anybody that remembers him from school or uni, and it's really a hassle.
Franziska kontaktiert also ehemalige Studierende und Professoren dieses Studiengangs, kriegt sogar den Institutsleiter ans Telefon. Der sagt, ja, der Name sagt ihm was, aber das ist 10 Jahre her. Viel mehr kann er dazu jetzt nicht sagen. Eine Sackgasse. Niemand will mit der Reporterin sprechen. Peroni ist in Albanien geboren und aufgewachsen und hat dort nicht nur studiert, sondern war auch politisch aktiv. In dieser Jugendorganisation der regierenden sozialistischen Partei namens FRESH. Franziska und Ilya finden einen Artikel, den Peroni 2016 auf der Online-Plattform Balkan Web veröffentlicht hat. Es ist ein Plädoyer für mehr innerparteiliche Demokratie. Peroni fordert, dass Parteimitglieder stärker in das Parteileben und den Prozess der Entscheidungsfindung eingebunden werden sollten. Nach langer Suche finden Franziska und Ilir schließlich jemanden, der damals mit Peroni in der Parteijugend aktiv war und heute als Beamter im Regierungsapparat arbeitet. Und der jetzt bei Ilir im Auto sitzt. Der ehemalige Parteifreund von Peroni ist Anfang 30. Ein großer Mann im Anzug, ruhig, durchdringender Blick. Er hat Jura und Politikwissenschaft studiert. Seine Tage seien immer voll, sagt er. Damit das Interview überhaupt zustande kommt, hat sich Ilir bereit erklärt, ihn zu seinem nächsten Termin zu fahren und das Gespräch während der Fahrt aufzunehmen. Peroni, sagt der Beamte, hat er 2013 oder 2014 kennengelernt. Damals hatte Peroni überhaupt kein Geld. Er konnte sich noch nicht mal eine Packung Zigaretten leisten und kaufte sich die Kippen einzeln.
Das war die Phase, als die Sozialistische Partei an die Macht kam. Das war ein politischer Umschwung. Wir kamen aus einer Zeit von Korruption, autoritärem Handeln und wenig Mitbestimmung. Ein Wandel war notwendig. Die jungen Leute, die sich in der Sozialistischen Partei engagierten, hatten Ideale. Sie glaubten, dass sich die Dinge mit einem Regierungswechsel und mit einer neuen Partei ändern würden. Jeder wollte seinen Beitrag leisten. Es gab Hoffnung, es gab Ehrgeiz, es gab Wünsche und jeder blickte in die Zukunft.
Und wie war Peroni so drauf, will Ilir wissen.
Mit seinem Profil hat er gut zur Parteijugend gepasst. Politik war genau das Richtige für ihn. Er war eine Persönlichkeit. Er hatte Charisma. Wenn 10 Männer an einem Tisch saßen, hat er die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Er war anders als die anderen. Er ist auf jüngere Leute zugegangen. Nicht nur auf die, die dieselben politischen Einstellungen hatten, sondern auch auf Menschen, die politische Gegner waren.
Klingt nach Eigenschaften, die auch für den Chef einer Telefonbetrügerbande hilfreich sein könnten.
Wenn in einer Debatte zwei verschiedene Ideen aufeinander prallten, dann war das für ihn wie ein Spiel. Ein Spiel, das er immer gewinnen wollte.
Und was denkt der ehemalige Parteifreund über Peronis spätere Karriere als Krimineller?
Natürlich habe ich mich nicht gut gefühlt, als ich davon erfahren habe. Aber ich will auch nicht scheinheilig sein und ihn verurteilen. Ich glaube, ihm ist das passiert, was vielen Menschen in Albanien passiert. Du investierst und du gibst so viel und es kommt einfach nichts zurück. Irgendwann schlägst du einen anderen Weg ein, weil du eben keine Anerkennung bekommst und das Gefühl hast, nicht das zu bekommen, was du verdient hast. Deshalb schauen sich manche nach anderen Wegen um. Das passiert hier häufig. Es kommt ein Moment, in dem sie sehen, dass es kein Licht am Ende des Tunnels gibt. Der Weg ist dir versperrt. Egal, wie sehr man sich anstrengt, man kommt nicht weiter. So geht es vielen jungen Menschen in Albanien.
Dann ist die Autofahrt vorbei. Der Beamte verabschiedet sich von Ilir. Natürlich ist das, was er gesagt hat, keine Entschuldigung für Peronis Taten. Aber trotzdem hilft es zu verstehen, aus welchen Motiven heraus die Betrüger gehandelt haben könnten und warum sie ihre kriminelle Arbeit mit so einem Selbstbewusstsein und Stolz ausgeführt haben. Wie gerne würden wir direkt mit einem der Täter sprechen? Von Peronis Anwalt gibt es leider noch keine Nachricht, ob der Callcenter-Chef bereit ist, mit uns zu sprechen. Also versuchen Ilir und Franziska, jemanden zu finden, der für ihn im Callcenter gearbeitet hat. Doch das ist verdammt schwierig. Ein paar Mal sieht es so aus, als hätten sie jemanden gefunden, der bereit ist zu sprechen. Aber dann entweder falsches Callcenter oder doch wieder eine Absage. Also holen sie die Journalistin Vjosa Cecchini, eine Kollegin aus Pristina, mit ins Boot. Und während Vjosa sich auf die Suche nach ehemaligen Callcenter-MitarbeiterInnen macht,
die Musik passt in der Gegend hier.
tauchen Franziska und Ilie tief in die Vergangenheit von Peroni ein und fahren nach Burrell.
Woran denkst du? Du bist ja aus Albanien. Wenn du Burrell hörst, was kommt dir da in den Sinn oder kommt dir gar nichts in den Sinn?
Das Gefängnis auf jeden Fall. Ich glaube, dieser Ort, oder so wie ich aus meiner Familie käme, war berühmt für das Gefängnis, weil mein Opa erzählt ab und zu mal, wenn du kein guter Mensch bist, dann wirst du nach Burrell geschickt. Und damit meinte er das Gefängnis.
Wow.
Und der König Sogo, weil er kommt aus Burrell, oder? Wenn ich mich richtig erinnere.
Burrell ist berühmt und berüchtigt für zwei Dinge. Für Ahmed Sogo, der in den 1930er Jahren der König von Albanien war und hier geboren wurde. Und für das Gefängnis, das der Monarch in Burrell bauen ließ. Die Kommunisten, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Albanien eine Diktatur errichteten, haben das Gefängnis übernommen und dort Kleriker und Klassenfeinde eingesperrt. Burrell ist also kein Ort mit besonders positiven Vibes. Und seit den 70er Jahren ist Burrell für noch etwas bekannt. Die Chromindustrie. Noch heute steht in der 10.000 EinwohnerInnenstadt die Fabrik, in der das schwarze Erzmineral Chromit in großen Industrieöfen für die Stahlindustrie aufbereitet wurde. Und hier ist Peroni 1988 geboren worden. Als Sohn eines Chromarbeiters. Mitten hinein in ein kommunistisches Land, in dem Privatbesitz im größeren Stil verboten war. Albanien war aber nicht die DDR und auch nicht Jugoslawien. Albanien war eher wie Nordkorea, das letzte stalinistische Regime in Europa. Während die DDR-BürgerInnen zumindest in das befreundete sozialistische Ausland reisen durften, war den AlbanerInnen selbst das verboten. Arbeitslager und Geheimdienst waren in dem kleinen Balkanland noch viel brutaler als im Ostblock. Vor der Machtergreifung der Kommunisten war Burrell ein Dorf. Dann strömten immer mehr Menschen hierher, um in der Chromfabrik zu arbeiten. Burrell wuchs zur Industriestadt heran. Viele Familien zogen aus den umliegenden Bergen ins Tal, um Arbeit zu finden. Wahrscheinlich auch der Vater von Peroni. Die schmucklosen Ziegelsteinhäuser, in denen die Arbeiter untergebracht waren, die gibt es heute noch. Vor einem dieser heruntergekommenen Wohnblocks stehen Franziska und Ilir jetzt. Die Fassade bröckelt und ist fleckig. Vor dem Haus steht ein Bushäuschen. Vier alte Männer sitzen darin und spielen Domino. Sie haben sich einen Tisch aus Gemüsekisten und einer Plastikplatte gebaut. Die Männer haben auch in der Chromfabrik gearbeitet. Ihre Hände sind rau, die Zähne sind schlecht. Einer zieht eine Blechbüchse aus der Tasche und fischt eine selbstgedrehte Zigarette ohne Filter heraus. Ein anderer notiert in einem kleinen Buch, wer welche Partie gewonnen hat. Die Liste ist lang. Die Männer treffen sich hier jeden Tag. Eigentlich waren sich Ilia und Franziska sicher, dass sie das ehemalige Wohnhaus von Peroni und seiner Familie gefunden haben. Aber jetzt kommen doch Zweifel auf, denn die Männer haben noch nie von ihnen gehört.
Die wissen das einfach nicht. Ich glaube, wir müssen noch wen anders fragen.
Hier ist ein Geschäft, da können wir mal fragen.
Im Erdgeschoss des Wohnblocks liegt ein kleiner Lebensmittelladen. Regen tropft auf das Vordach aus Wellblech. Gemüsekisten stapeln sich vor der Türe. Eine einzelne Glühbirne hängt von der Decke. Hinter dem Tresen steht eine alte Frau, die ihren Strickschal wie ein Kopftuch trägt. Seit wann wohnen Sie hier? Fragt Ilia. Seit 100 Jahren, sagt die alte Frau und lacht. Ob sie Peroni und seine Familie kennt, wollen die beiden ReporterInnen wissen. Ja, ja, der ist hier geboren, sagt sie. Aber seine Familie ist weggezogen. Sie haben im zweiten Stock des Arbeiterhauses gewohnt.
Ja, das dürfte der Eingang sein.
Peronis Eltern sind also nicht mehr hier. Nur das alte Haus ist geblieben. Franziska und Ilja nähern sich dem Block. Er steht offen. Im Flur steht ein Plastikeimer in der Ecke. Es tropft von der Decke. Wenn es regnet, dringt Wasser ins Gemäuer, das an manchen Stellen mit grünem Moos bedeckt ist. Es ist offensichtlich. Peroni ist in Armut aufgewachsen. An einem Ort, weit abgelegen vom Rest der Welt, mitten im Gebirge.
So kann man auch verstehen, warum er eventuell so eine Gier hatte nach Erfolg. Ja, wenn man so ein Viertel aufgewachsen ist, kann man auch verstehen, dass er, sag ich mal so, unbedingt etwas erreichen möchte. Er kommt aus sehr armen Verhältnissen.
Als Ilja und Franziska wieder zurück in Tirana sind, erwarten sie dort erstmal keine guten Nachrichten. Peroni lässt über seinen Anwalt ausrichten, dass er nicht mit den ReporterInnen sprechen möchte. Schade. Gerne hätten wir seine Version der Geschichte gehört und vielleicht hätte er uns auch sagen können, wer sich hinter dem Pseudonym Günther Novak versteckt. Aber dann eine Voice Message von Vjosa, der Journalistin aus Pristina, die die beiden bei ihrer Recherche unterstützt.
Hallo Franzi, hallo Elir. Ich habe gute Nachrichten für euch. Ich habe jetzt doch jemanden gefunden und ich habe mit vielen Leuten gesprochen. Aber endlich, ich habe eine Zusage bekommen von einem Ex-Mitarbeiter von dem Callcenter und ein ehemaliger Mitarbeiter.
Endlich ist jemand bereit, aus dem Inneren des Callcenters zu berichten. Die einzige Bedingung des Informanten, er will nicht erkannt werden. Also haben wir seine Stimme nachgesprochen und ihm einen anderen Namen gegeben.
Sie haben uns gesagt, dass alles in Ordnung ist. Alles war normal. Wir hatten jeden Tag Meetings und strikte Regeln.
Fisnik ist um die 30 Jahre alt. Er hat einen angesehenen Studiengang abgeschlossen und spricht gut Deutsch. Das Interview gibt der Vjosa aber auf Albanisch, seiner Muttersprache. Im Spätsommer 2017 erzählt ihm ein Freund von einem Callcenter, das gerade erst aufgemacht hat. Fisnik stellt sich seinen Traumjob zwar anders vor, aber er braucht Geld. Also bewirbt er sich und wird zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Er bekommt den Job, muss einen Deutschtest machen und einen Börsencrashkurs besuchen, in dem er lernt, was Bitcoins sind, welche Aktien es gibt und wie man mit interessierten KundInnen kommuniziert. 2 Wochen später geht es los. Im Büro gibt es mehrere Abteilungen, unterteilt nach Sprachen. Fisnik arbeitet für deutsche KundInnen. Neben ihm sind in der Abteilung noch 70 weitere MitarbeiterInnen beschäftigt.
Peroni war immer pünktlich bei der Arbeit. Er hat sich wie ein ganz normaler Mensch in der Öffentlichkeit gezeigt, ist in die Stadt gegangen. Er hatte auch keine Bodyguards. Da war nichts auffällig oder inkorrekt. Er hat ja auch alles angemeldet. Das Gehalt wurde uns pünktlich überwiesen, über die Bank. Die Arbeitsverträge waren in Ordnung, auch Rente wurde bezahlt. Alles schien legal. Es gab keine Anzeichen, dass etwas nicht stimmen könnte.
Und auch Fisnik bestätigt, was schon die anderen über Peroni erzählt haben.
Er war sehr nett, ruhig, zugänglich, richtig lieb. So wie ich ihn erlebt habe, hatte er nie Konflikte mit irgendwem. Er kam runter zu uns, er hat die Arbeiter gut bezahlt. Er war hilfsbereit. Eigentlich mussten wir uns an unsere Abteilungsleiter wenden, aber wenn die nicht weiter wussten, dann konnten wir ihn fragen. Er hat das Problem immer gelöst. Er war sehr kooperativ uns gegenüber. Ich kann mich über ihn als Chef nicht beschweren.
Und dann erzählt Fisnik von seinem Arbeitsalltag.
Wir haben uns mit einem deutschen Namen vorgestellt, den wir uns selbst ausgesucht haben. Wenn wir einen Namen ausgewählt haben, den noch niemand hatte, dann durften wir ihn auch behalten. Am Telefon sagten wir zum Beispiel: Schönen guten Tag, mein Name ist XY, ich rufe Sie von der Firma so und so an. Wir arbeiten mit Aktien, mit Investitionen und Börse. Wir haben Sie angerufen, damit wir Ihnen unsere Plattformen vorstellen können. Wir haben gesehen, dass Sie auf unserer Plattform waren und auf unserer Plattform Recherche gemacht haben und auf Hilfe gewartet haben. Deswegen haben wir Sie auch kontaktiert.
Fisnik beginnt in der Callcenter-Hierarchie ganz unten. Er arbeitet bei der sogenannten Conversion, also bei denen, die den Erstkontakt zu den Opfern herstellen. Diese Hierarchie bildet sich auch räumlich ab. Er hat seinen Arbeitsplatz im ersten Stock. So jemand wie Günther Novak, der Broker, der Herrn Weber über Monate hin beraten, bzw. über den Tisch gezogen hat, steht eine Stufe höher und arbeitet für die Retention im zweiten Stock. Fisnik erzählt, dass er kein monatliches Festgehalt bekommen hat, sondern dass es ein Bonussystem gab. Je mehr Menschen er überzeugen konnte zu investieren, desto mehr hat er auch verdient.
Pro Klient haben wir 50 Euro bekommen. Ab dem dritten Klienten dann 60 Euro, ab dem sechsten Klienten betrug der Bonus 80 Euro. In den 4 Monaten, in denen ich im Callcenter war, habe ich nie mehr als 6 Klienten pro Monat geschafft. Das war mein Maximum. Im ersten und zweiten Monat hatte ich nur 1 Person, im dritten 6 und im 4. Monat 3.
3 bis 6 Klientinnen bzw. Betrugsopfer pro Monat, das klingt erstmal gar nicht so viel. Aber Fisnik war da ja nicht der einzige Telefonagent. Wenn er und seine KollegInnen, also 20, 40 oder sogar 60 Herrn Webers an die Broker im zweiten Stock weitergeleitet haben und wenn jeder von denen nur einen Bruchteil von der Summe investiert hat, die Herr Weber überwiesen hat, dann läuft das Geschäft richtig gut. Ihr fragt euch vielleicht, ob Fisnik je da oben war, also im Büro von Günther Nowak und Co. Leider nein. 30 bis 40 MitarbeiterInnen haben dort gearbeitet, erzählt er. Ein ausgewählter Zirkel, zu dem nicht jeder Zutritt hatte. Aber außerhalb des Büros spricht er einmal einen Kollegen von der Retention an und fragt ihn, ob er auch selbst auf der Plattform investieren könnte. Und der Kollege sagt zu ihm:
Mach nicht den Fehler, auf dieser Plattform zu investieren. Das ist alles Lüge. Das Geld wirst du nie wiedersehen. Er hat mir gesagt, dass das keine realen Investments sind. Ich soll mir andere Plattformen anschauen, die echt sind. Nachdem er das gesagt hat, bin ich zurück ins Büro gegangen und habe noch einen Kollegen gefragt, ist das alles echt oder ist das alles fake? Und er hat mir erzählt, wie die Arbeit funktioniert. Also, dass die meisten der Klienten das Geld verlieren. Das sind keine realen Investments. Oder zumindest nur sehr wenig davon.
An diesem Tag macht Fisnik früher Schluss. Er kann sich noch genau daran erinnern. Um 14.20 Uhr am Nachmittag steht er auf, legt das Headset weg, geht zur Rezeption und kündigt. Dass nicht alle MitarbeiterInnen des Callcenters wussten, was da wirklich abgeht, das klingt plausibel. Denn je mehr Leute von dem Betrug wissen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwann auffliegt. Es ist schon Wahnsinn, was für eine riesige Fake-Welt da aufgebaut wurde. Stellt euch mal vor, ihr würdet eines Tages erfahren, dass euer Arbeitgeber gar nicht das anbietet oder produziert, was er vorgibt, sondern in Wirklichkeit ein Teil der organisierten Kriminalität ist. Und Peroni? Bevor der im Kosovo mit dem Betrug angefangen hat, hat er scheinbar wirklich versucht, eine Karriere in der Politik zu machen. Nach seinem Studium arbeitet er zunächst für einen Parlamentarier, der in den 90ern, Achtung, Ironie der Geschichte, Finanzminister in Albanien war. Und er jobbt als freier Berater für die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung, die auch in Albanien ein Büro hat.
Ja, das ist das Planspiel Kommunalpolitik. Und es richtet sich an Jugendliche, vor allen Dingen so im Alter 15, 16. Und geht über 2-3 Tage. Und da lernen die dann erstmal das politische System Albaniens kennen.
6 Jahre lang arbeitet Peroni als freiberuflicher Demokratietrainer. Erzählt Stine Klapper, die Leiterin des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Tirana. Im April 2016 wird er dann zum letzten Mal von der Friedrich-Ebert-Stiftung bezahlt. Im Dezember tritt er einen neuen Job im Kosovo an. Er wird CEO eines Callcenters. Mit einem schicken Büro mitten in Pristina, gegenüber von einer Moschee, einer Cevapi-Bude und einer Apotheke. Im Kosovo wird aus dem aufstrebenden Parteimitarbeiter ein Businessman oder eben ein Betrüger, je nachdem, wie man es sieht. Auf LinkedIn beschreibt Peroni seine Firma als ein etabliertes Unternehmen, das sich auf Telemarketing spezialisiert hat. Und dann steht da noch, dass die Firma für ihre Seriosität und Qualität bekannt sei. Naja. Aber bis zu der Razzia 2021 scheinen das tatsächlich alle geglaubt zu haben. JournalistInnen fragen Peroni sogar nach Interviews.
Peroni wird als Start-up-Unternehmer vorgestellt. 2016 habe er das Unternehmen mit 9 Menschen gestartet. Jetzt, 3 Jahre später, seien es schon 140 MitarbeiterInnen. Das Durchschnittsalter 22 bis 25 Jahre. Hier hören wir ihn im Gespräch mit dem albanischen TV-Sender Top Channel. Peroni beginnt sein Interview mit einem patriotischen Statement.
Wir sind Albaner. Und die Priorität unseres Unternehmens ist es, im albanischsprachigen Raum Jobs zu schaffen. Der Kosovo ist zwar ein kleines Land, aber sein wirtschaftliches Entwicklungspotenzial ist sehr groß. Für mich war es eine schwierige Entscheidung, in den Kosovo zu kommen, aber ich glaube, es war klug, unsere Firma hier zu gründen.
Das war 2019. Da hatte Herr Weber bereits über 1 Million Euro investiert, angeleitet von Peronis Mitarbeiter Günther Nowak. Herr Weber hatte auch schon Verdacht geschöpft, Anzeige erstattet, die Polizei ermittelte. Und Peroni? Der lädt eine Journalistin in sein Büro ein, gibt ein Interview und erzählt, warum er sich entschieden hat, Teil der kosovarischen Businesswelt zu werden. Peroni scheint sich gut integriert zu haben in der jungen und hippen Start-up-Szene im Kosovo. Noch im Januar 2021, 3 Monate vor seiner Festnahme, gründet er eine neue Firma. Eine Multimedia-Plattform, die unter anderem Podcasts produziert. Peroni hat also einiges zurückgelassen im Kosovo. Geschäftspartner, Firmen, MitarbeiterInnen, die aus allen Wolken fallen, als ihr Chef festgenommen wird. Und solche, die seit der Razzia im Visier der Polizei stehen. Solange sie aber einen kosovarischen Pass haben und die Landesgrenzen nicht übertreten, sind sie vor dem Staatsanwalt Nino Goldbeck sicher. Nur ist der Kosovo ziemlich klein. Ihr erinnert euch, so groß wie Schleswig-Holstein. Da fällt einem schon mal schnell die Decke auf den Kopf. So wie am 16. Juli 2022. Da machen 2 ehemalige Mitarbeiter von Peroni einen großen Fehler. Sie fahren über die Grenze nach Nordmazedonien. Beide sind international zur Fahndung ausgeschrieben und werden sofort festgenommen. Die Männer kommen in Haft und werden ein paar Wochen später, am 24. August 2022, nach Deutschland ausgeliefert. Beide sollen als Retention Broker für FXC Markets gearbeitet haben und geben vor Gericht ihre Decknamen preis. Ob da ein Günther Nowak dabei ist? In der nächsten und letzten Folge.
Wir haben nachgeschaut in unserem System, wir sind DAX 300 in Leipzig, nachgeschaut, dass Sie bei einer unlizenzierten Firma investiert haben. Wir können Ihnen Tipps geben, wie Sie das Geld nochmal von dieser unlizenzierten Firma zurückbekommen.
Auch 4 Jahre nach dem Betrug kann Herr Weber die Sache nicht auf sich beruhen lassen. Ein Grund dafür, noch immer bekommt er Anrufe und E-Mails, die ihn hoffen lassen, nochmal was von seinem Geld wiederzusehen. Wie lässt sich das psychologisch erklären? Und wurde Günther Nowak nun doch noch geschnappt?
Also, der erste Mitarbeiter, der erste Angeklagte, war im Dezember 2017 im Callcenter aktiv.
Okay, der Zeitraum würde passen. Das ist genau der Monat, als Herr Weber angefangen hat.
Call me Günther. Von Franziska Tschinderle und Ilja Zuko. Folge 4. Ein Gangster mit Ambitionen. Mit Jonas Beck, Jochen Langner und Sebastian Schlemmer. Zusätzliche Recherche Vjosa Cerchini. Sounddesign Hendrik Manuk und Thomas Wittig. Komposition Lukas Rabe. Regie Eva Soloch. Redaktion und Hosting Anna Seibt. Die Recherche wurde vom Förderprogramm IJ4EU für investigativen Journalismus unterstützt. Call Me Günther ist eine Produktion von Deutschlandfunk und Ö1.